18. Erdgipfel 92. Die neue Weltordnung. Klimakonferenzen verleiten zu moralisch aufgeladenem Konformismus, der eilfertige Versprechen gebiert. Die 12-jährige Seven Kalle Suzuki war mehr als 8000 Kilometer aus ihrem Heimatort in Kanada angereist, um im Juni 1992 am Erdgipfel in Rio de Janeiro als Vertreterin der Environmental Children's Organization eine Rede zu halten, die sie als Mädchen, das die Welt zum Schweigen brachte, berühmt machen sollte. »Ich kämpfe für meine Zukunft. Ich spreche hier für die folgenden Generationen«, rief die Tochter des Biologieprofessors, Showmasters und Aktivisten David Suzuki den Delegierten zu. Sie gab vor, im Namen der Umwelt zu sprechen. »Wenn ihr nicht wisst, wie man sie repariert, bitte hört auf, sie kaputt zu machen.« 27 Jahre später nutzte die schwedische Schülerin Greta Thunberg ebenfalls die Bühne der Vereinten Nationen. »Ihr habt meine Träume und Kindheit gestohlen mit euren leeren Worten«, schrie die 16-Jährige die UN-Delegierten an. »Wie könnt ihr es wagen?« Als Pädophrasty bezeichnet der Wissenschaftsautor Nassim Taleb die Strategie, Kinder Argumente vortragen zu lassen, um seine Gegner wie Arschlöcher aussehen zu lassen. Gegenüber ihnen sei man schließlich wehrlos und kindliches Leid hebe jede Skepsis auf. Niemand bringt es übers Herz, ihre Authentizität oder sie selbst als Quelle der Berichterstattung in Frage zu stellen. Die beiden Kinder ließen den mächtigsten Menschen der Welt aussehen wie einen rücksichtslosen Hau drauf. »Über den American Way of Life wird nicht verhandelt«, entgegnete US-Präsident George Bush Senior 1992 den Forderungen Suzukis auf dem Erdgipfel von Rio. »Ich kämpfe für amerikanische Jobs«, erwiderte später Donald Trump auf die Äußerungen Thunbergs. Die Pläne der Umweltschützer gefährden Millionen Arbeitsplätze. Der Unterschied: Trump kündigte unmittelbar nach seiner Wahl zum Präsidenten den Austritt der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Abkommen an, dessen Verhandlungen George Bush Senior 1992 mit inszeniert hatte. Jene, die glauben, wir seien machtlos, etwas gegen den Treibhauseffekt zu tun, vergessen den Weißes-Haus-Effekt, hatte er während seiner Kandidatur im Herbst 1988 erklärt. Als Präsident werde ich mich der Sache annehmen. Bush Senior erklärte sich zum Umweltkandidaten. Im Amt verschärfte er das Umweltgesetz, den Clean Air Act, und stockte die Mittel für die Klimaforschung auf. Bush Senior stand unter Druck. Die UN hatten einen Ausschuss beauftragt, Wege zu beschreiben, wie die Welt nachhaltiger und gerechter werden könnte. Die Brundtland-Kommission, benannt nach ihrer Vorsitzenden, der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, kritisierte das westliche Wirtschaftsmodell. Ihre Mitglieder aus Entwicklungsländern und der politischen Linken des Westens empfahlen den Vereinten Nationen eine Neuauflage der Stockholmer Umweltkonferenz zu ihrem 20. Jubiläum. Nachdem Brasilien Interesse angemeldet hatte, zog der Erdgipfel im Juni 1992 nach Rio und geriet zum Showdown der neuen Weltordnung, Süd gegen Nord. In Rio beschwerten sich die Müllsammler. Die Teilnehmer ignorierten die Recycling-Schilder an den 160 Behältern, die im Konferenzzentrum aufgestellt worden waren. »Ich würde ihm nicht zutrauen, den Planeten zu retten«, murrte ein Gebäudewart, als ein australischer Ökologe ein großes Stück Pizza in einen Mülleimer für wiederverwertbares Material warf, berichtete die Financial Times. Dass es auf der Konferenz eher um ökonomische Interessen ging, verriet ein Vorstoß der Entwicklungsländer. Anstatt wie vorgesehen Umwelt und Entwicklung zur Maxime des Erdgipfels zu erklären, setzten sie Entwicklung und Umwelt durch. Linke Politiker zeigten sich begeistert. Der Kalte Krieg stoppte diesseits von Rio und etwas Neues, anderes, sehr Spannendes und sicherlich enorm Herausforderndes passierte jenseits, jubelte der US-Politiker Tim Worth von der Demokratischen Partei, der die globale Erwärmung 4 Jahre zuvor mit der Anhörung von James Hansen auf die Agenda getrickst hatte. Al Gore ergänzte: »Die Aufgabe, die Umwelt der Erde zu retten, wird zum zentralen Organisationsprinzip in der Welt nach dem Kalten Krieg.« Der Ost-West-Konflikt war zu Ende. Der Nord-Süd-Konflikt brach sich Bahn. Es geht darum, die Macht zu teilen, sagte Risali Ismail, Malaysias UN-Botschafter anlässlich der Rio-Konferenz. Als es Ost gegen West war, wurden unsere Entwicklungsbedürfnisse ignoriert, es sei denn, man war eine Marionette der Sowjetunion oder der USA. Die Verhältnisse sollten sich ändern. Jetzt, wo die Umwelt viele Menschen in komfortablen Paradiesgegenden ernsthaft verängstigt, nimmt man uns zum ersten Mal ernst, erklärte Ismail. Fidel Castro, der Präsident Kubas, gab in seiner Rede auf dem Erdgipfel die Richtung vor. Es muss gesagt werden, dass die Konsumgesellschaften die Hauptverantwortlichen sind für die Umweltzerstörung. Ob aus dem Kalten Krieg ein ökologischer Krieg wird, fragte die Tagesschau Anfang Juni 1992 in einem Bericht zur Rio-Konferenz. Der pakistanische Ökonom Mahbubul Haq schlug vor, dass die Industrieländer in den nächsten 10 Jahren eine Friedensdividende von geschätzt 1.200 Milliarden US-Dollar ausschütten sollten. Sie hätten die Atmosphäre mit Gasen gesättigt, das Klima verändert, mit katastrophalen Folgen, unter denen wir bereits zu leiden beginnen. Die Agenda 21, das Resümee von Rio, mahnt schon in der Präambel: Die Menschheit steht an einem entscheidenden Moment der Geschichte. Unser aller Überleben stehe auf dem Spiel, verkündete auch UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali. In Wirklichkeit hatte das vom Westen getriebene Wirtschaftswachstum samt dem damit einhergehenden technologischen Fortschritt mehr Menschen als je zuvor aus der Armut befreit. Tendenz rasant steigend. In dieser neuen Ära des Wohlstands waren Hungersnöte bald nur noch politisch verursacht, anstatt Ausdruck von tatsächlicher Knappheit. Die Ernten eilten von Rekord zu Rekord. Die Lebenserwartung weltweit verdoppelte sich. Auch medizinische Versorgung, Bildung und Wasserzugänge erreichten selbst in armen Ländern nie vorher dagewesene Niveaus, trotz wachsender Weltbevölkerung. Doch den Staaten des Südens fällt es schwer, ihr Misstrauen gegenüber dem Norden zu überwinden, befand der tschechoslowakische Präsident Václav Havel. Die Europäer hatten sich für Rio in eine gute Verhandlungsposition gebracht. Der US-Delegierte Clayton Utah berichtete von einem Gespräch mit einem hochrangigen europäischen Diplomaten vor der Konferenz. Er fragte ihn, ob seine Regierung bereit sei, die Verpflichtungen zu akzeptieren, welche die Entwicklungsländer forderten. Selbstverständlich, habe der Europäer geantwortet. Aber ist sie auch in der Lage, diese Versprechen zu erfüllen? Hakte Utah nach. Natürlich nicht, gab der europäische Kollege zurück. Die Entwicklungsländer forderten Schadensersatz für vergangene und künftige Schäden des Klimawandels. Ein strittiges Vorhaben. Der IPCC war nicht in der Lage festzustellen, welche Länder stärker bedroht sind vom Klimawandel, erklärte dessen Vorsitzender Bert Bolin. Der Druck auf die Wissenschaftler nahm zu. Hitzige Debatten habe man sich um Verteilungsgerechtigkeit geliefert. NGOs sprangen den armen Staaten zu Hilfe. Die Tagesschau meldete aus Rio, Greenpeace habe Aufklärungsarbeit geleistet. Bolin indes klagte, bei den Beratungen sei nicht immer klar gewesen, ob es sich um Delegierte oder Aktivisten gehandelt habe. Eine Polarisierung der Sichtweisen zum Klimathema war eindeutig auf dem Weg, sagte der Klimaforscher. Bundeskanzler Helmut Kohl versprach zur Rio-Konferenz eine Aufstockung der deutschen Entwicklungshilfe um fast das Doppelte. In den kommenden Jahren müssen weitere Schritte zur Reduzierung der Treibhausgase folgen, mahnte er. Eine folgenreiche Unterschrift leistete Bush Senior in Rio. Er billigte die Klimarahmenkonvention der UN und damit den Plan, eine gefährliche menschengemachte Erwärmung abzuwenden. Das war kein Marshallplan für Entwicklungsländer, beeilte sich der Verhandlungsleiter der Vereinigten Staaten, William Riley, mitzuteilen. Die Tagesschau am 11. Juni 1992 kommentierte: Zu den großen Enttäuschungen von Rio gehört ohne Zweifel die schwache Klimakonvention. Das Gegenteil traf zu. Die United Nations Frameworks Convention on Climate Change, UNFCCC, unterzeichnet von 193 Ländern, war der eigentliche Durchbruch bei der Konferenz, mit gravierenden Folgen bis heute.